zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ihnen allen einen guten Abend auch von mir. Und Sie haben mir sozusagen den Weg bereitet, über das Staunen zu sprechen. Denn Sie werden sich vielleicht wundern, wenn ich jetzt nicht mit den Kunstwerken um uns herum beginne, so wie das üblich ist. Und ich bitte um Nachsicht, wenn ich angesichts der knappen Zeit und der Fülle der ausgestellten Werke nur jeweils ein oder zwei Arbeiten der vier KünstlerInnen beschränke, als pars pro toto. Zunächst stelle ich Ihnen mal zwei Fragen. Die erste: Erinnern Sie sich, wann Sie das letzte Mal gestaunt haben? Und die zweite: Wissen Sie auch noch, wer oder was Ihr Staunen auslöste? Ich vermute, in Ihren Antworten spiegeln sich die unterschiedlichen Bedeutungen und vielfältigen Nuancen wider, die mit dem Begriff Staunen verbunden werden. Und der ist gar nicht so einfach zu definieren. Der Etymologie-Duden erklärt, Staunen entspreche dem sich wundern und bedeute auch verwundert blicken. Verweist weiter darauf, dass das alte alemannische Stunen eigentlich träumend vor sich hinstarren oder gar erstarren das Staunen beschrieb. Staunen, so der Duden, sei auch erst im 18. Jahrhundert aus der Schweiz in die hochdeutsche Schriftsprache übernommen worden. Vielleicht findet sich deshalb in der lutherischen Bibelübersetzung anstelle von Staunen für den griechischen Begriff Traumazein ausschließlich die Wendung sich wundern. Immerhin ist das dem Wundern zugeordnet. Der Substantiv Tauma steht für das Wunder, wie für das Staunen und die Verwunderung. Und er lässt sogar sich mit wunderbarer Augenblick oder gar Kunststück und auch Gaunerei übersetzen. Wir sind die ganze Zeit bei dem poetischen Titel oder sagen wir dem Motto der Doppelausstellung: Im Augenblick des Staunens fällt das Ich mit der Welt in eins. Wagen wir also einen Blick auf die Kunstwerke, eine Verknüpfung mit diesem poetischen Titel zu suchen. Immerhin spricht der eine tiefere Ebene der Wahrnehmung an. Entfällt doch im Augenblick des Staunens die Unterscheidung zwischen dem wahrnehmenden Menschen als Subjekt und dem Betrachteten als Objekt. Wer staunt, objektiviert nicht, misst nicht, was zu sehen ist an der eigenen Vorstellung, sondern ist offen für Überraschungen, für Wunder eben. Wer staunt, weiß nicht oder weiß nicht vollkommen, er begreift nicht. Wer begreift, staunt nicht, schreibt der Philosoph Josef Pieper in seinem Essay über das Staunen. Und möchte man hinzufügen, ist bereit für ein voraussetzungsloses, ungewertetes Wahrnehmen. Dann fällt, wenn das gelingt, das Ich mit der Welt in eins. Das setzt freilich voraus, die eigenen Vorstellungen aufzugeben, ganz buchstäblich über Bord zu werfen. Staunen setzt eine innere Haltung und auch eine Entscheidung voraus, sich ohne Vorbehalte etwas Unbekannten auszusetzen. Sie sind, als Sie gerade in die Akademie kamen, an etwas vermutlich bisher Unbekannten vorbeigekommen. Aber was, könnten Sie sich fragen, war das denn eine Skulptur oder eine Plastik da draußen auf dem Vorplatz? Eine vielleicht Installation? Ist dieses zarte Gebilde aus einfachen Materialien ein Körper, der Volumen andeutet, oder eine Art angedeuteter Architektur? Markus Zimmermann hat diese luftige Installation auf dem Platz den Vorübergehenden ganz buchstäblich in den Weg gestellt. Dezent, nicht aufdringlich und offen. Offen im wirklichen wie im übertragenen Sinn. Vielleicht haben Sie sich angesichts des Werks gewundert, waren erstaunt über diesen Fremdkörper oder haben ihn einfach so im Vorbeigehen als eine Arbeit im öffentlichen Raum registriert oder waren vielleicht auch mit den Gedanken ganz woanders. Eventuell sind Sie auch innehaltend stehen geblieben und haben entdeckt, dass man die Installation von verschiedenen Seiten aus betreten kann. Markus Zimmermann hat sie als eine Art abstrahierten Durchgang auf dem Platz vor der Akademie gesetzt, als ein Tor. Ein Tor, das sich beinahe von allen Seiten durchschreiten lässt. Das Kunstwerk ist austariert zwischen Offenheit und Erkennbarkeit, zwischen luftiger Räumlichkeit und sichtbarer Körperlichkeit. Wann, lässt sich deshalb angesichts der Installation fragen, wird ein Tor zum Tor? Jedenfalls bietet ein Tor gedanklich ein Davor und Dahinter, je nach Standpunkt, und es öffnet Raum, verbindet Raum, unterbricht Raum. Wer das Tor durchschreitet, tritt in einen anderen, gedacht meist neuen Raum. Das ist unsere Vorstellung. Deshalb steht religiös gesprochen das Tor als Übergangssymbol für den Durchgang zwischen Altem und Neuem. Hier vor der Akademie aber gibt es keinen eindeutig definierten Raum, den das Tor begrenzen oder öffnen könnte. Diese Installation steht auf einem Platz. Und auch wenn wir sie als Tor wahrnehmen, die Installation, scheint sie sich der symbolkräftigen Eindeutigkeit zu verweigern. Aber man könnte das ja auch ganz anders sehen, wenn man die Räume, die Sphären nicht trennt, sondern sie als Einheit sieht und den Gang durch das Tor in denselben Raum geht. Dann wären, der Symbolik folgend, irdisch und himmlisch, Leben und Tod ein Raum. Und eben diese Erfahrung wäre der Augenblick, in dem das Ich mit der Welt in eins fällt. Zweifellos ein innerer Vorgang. Angelus Silesius, der schlesische Dichter und Mystiker, hat diese Erfahrung in einem berühmten Zweizeiler gefasst. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst Gott du anderswo? Du fehlst ihn für und für. Fragen sind das nicht mehr als ein erweiterter Vorschlag. Ich will nicht interpretierend die Kunst vereinnahmen. Sie soll offen bleiben für jede Sicht. Das gilt für alle Werke hier. Gleichwohl sind wir vom Staunen ausgegangen und ich erinnere an den eingangs zitierten Satz des Philosophen Joseph Pieper: Wer staunt, weiß nicht oder weiß nicht vollkommen, er begreift nicht. Wer begreift, der staunt nicht. Dem lässt sich der Satz des unbekannten Mystikers aus dem 14. Jahrhundert zur Seite stellen, der das berühmte Buch Die Wolke des Nichtwissens verfasste und schrieb, dass man sich von allen Vorstellungen und Gedanken lösen solle, ausgehend von, so wörtlich, Zitat, einer Finsternis, einer Wolke des Nichtwissens, um ein von allem entblößtes Verlangen nach Gott zu spüren. Die dunkle Wolke des Nichtwissens. Man könnte auch im pieperschen Sinn sagen, des Nichtbegreifens, ja des Nichtbegreifenwollens. Sehen Sie auch dies bitte als vielleicht dienliche Assoziation meinerseits, wenn Sie im Eingangsbereich sich dem Diptychon 2 Leonardo von Toni Mauersberg zuwenden. Da ist zum einen ein Bild frei nach Salvator Mundi. Das Original soll von Leonardo da Vinci oder aus seiner Werkstatt stammen und wurde vor nicht allzu langer Zeit für einen Rekordpreis von über 450 Millionen US-Dollar versteigert. Der segnende Jesus Christus als Erlöser der Schöpfung, der die himmlische Sphäre, das ganze All, als kristallene Kugel in seiner Hand hält. Allein das Schicksal und der symbolische Reichtum dieses Originals könnte ein Buch füllen. Hier nur so viel. Die Künstlerin hat in ihrer Adaption dieses Bildes nicht nur die Farben verändert, das Blau des hier nur angedeuteten Mantels ist blasser, ist durchscheinender, die Hautfarbe der Hände wirken geradezu geisterhaft. Vor allem aber hat Toni Mauersberg Brust, Hals und Kopf Christi in tiefer Dunkelheit, ja in einem gänzlich opaken Schwarz verborgen. Was bleibt, ist die segnende Geste mit und die kristallene Kugel in der Hand. Aber wissen wir überhaupt, wie Christus aussah und ist das wesentlich? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Worüber staunen Menschen, wenn sie Jesus-Porträts betrachten? Wie kunstvoll sie gemalt sind? Wie uns da jemand als malerisch erdachtes Individuum gegenübertritt, dessen Attribute wir ja kennen und den wir deshalb als Jesus zuordnen können, in dessen Situation wir uns auch vielleicht gefühlvoll hineinversetzen können, weil wir um die Geschichten wissen. Ikonen dagegen, und viel spricht dafür, dass das originale Renaissance-Gemälde Salvator Mundi sich in seiner Grundkomposition auf eine Christus-Ikone bezieht. Ikonen sind bei aller Gegenständlichkeit letztlich abstrakt und verkörpern im Weltlichen das Himmlische, sind Leuchtfeuer gegenwärtiger Heiligkeit, Fenster zum Himmel. Wieder begegnen wir sehr komplexen Themen, die hier zu erörtern aus Zeitgründen unmöglich ist. Toni Mauersberg wählt nun einen eigenen, einen besonderen Weg mit ihrem Bild. Sie konfrontiert uns mit einer Leerstelle und deshalb mit Fragen. Etwa angesichts der Unsicherheit, ob es ein echter Leonardo ist oder ein Werk aus seiner Werkstatt. Und sie lässt uns fragen, was eigentlich den Wert eines Kunstwerks bestimmt, worüber wir staunen, über die 450 Millionen Dollar oder zum Beispiel über das saudische Könighaus, strenge wahhabitische Hüter der heiligen Stätten des Islam, dass sich ausgerechnet diesen ikonischen Salvator Mundi für 450 Millionen Dollar erworben hat? Wer verbirgt sich da im Dunkel? Ist es die dunkle Wolke des Nichtwissens, die, wie gehört, den Boden bereitet für die Erfahrung der Gottesnähe? Auch dies ein Wunder? Es sind nur Möglichkeiten, die ich fragend andeute. Das Staunen selbst zeigt Toni Mauersberg im zweiten Bild des Diptychons, was Sie da draußen sehen können, dem Pendant. Leonardo DiCaprio, der Millionenstar mit der Kappe, der ausgerechnet mit dem Film Untergang der Titanic, diesem Symbol für den Größenwahn technischer Unbesiegbarkeit, berühmt wurde und der sich heute aktiv für den Klimaschutz engagiert. Auch ihn zeigt sie merkwürdig blass, ein wenig geisterhaft. Leonardo DiCaprio, dessen Mutter ihm den Namen Leonardi nach dem Maler gab, weil er, so die Saga, die sie verbreitet, sie als Baby im Bauch getreten habe, als sie im Museum für ein Leonardo-Bild stand. Die Künstlerin jedenfalls zeigt den Filmstar, als ob er im Schauen erstarrt sei, den verdunkelten Salvator Mundi ansehend. Fast scheint es, erstaune sich das Antlitz Christi aus der Schwärze heraus. Der griechische Kirchenvater Gregor von Nyssa schreibt im 4. Jahrhundert, Gottes Name wird nicht erkannt, sondern erstaunt. Gilt das auch für das Diptychon? Gilt das auch für das Diptychon-Altar für Atheisten? Zu sehen, auch da draußen, zu sehen ist da nur eine müde Person, Jesus, und ein leerer Raum zwischen Himmel und Erde. Wo ist Gott? Kann man Gott sehen? Und den Heiligen Geist? Kann man den sehen? Einen Schritt weiter. Wir, die Betrachtenden, stehen vor den Bildern und blicken in eine andere, in eine imaginäre Welt, die diese Bilder öffnen. Betrachtendes Subjekt und gesehenes Objekt. Wie kann da Staunen in uns entstehen und das Ich mit der Welt in eins fallen? Gibt es folglich ein vermitteltes, in diesem Sinn ein mittelbares Staunen? Als Ende 1895 die Brüder Lumière in einem Pariser Café zum ersten Mal vor Publikum einen kurzen Film zeigten, nämlich wie ein Zug in einen Bahnhof einfährt, sollen die Menschen in höchster Erregung aufgesprungen sein und panikartig den Raum verlassen haben. Es heißt, sie hätten befürchtet, dass die Eisenbahn in das Café hereinbreche. Jedenfalls war es der Schreck über diese offensichtlich irreale und zugleich realistische Filmsequenz, der die Menschen tatsächlich ins Freie rennen ließ. Erstaunlich und staunenswert jedenfalls. Was Lukas Sünder fast 120 Jahre später auf seinem Video Weißer Sonntag dort in der Kapelle zeigt, erstaunt uns zunächst heute nicht mehr. Den zelebrierenden Priester Corona-bedingt ohne Gemeinde. So wie vermutlich die Menschen es via Internet sehen konnten. Oder sollte ich sagen, miterlebten. Da hätte ich schon meine Zweifel, denn die längst eingeübte mediale und digitale Distanz lässt die für ein wirkliches Miterleben zu, das doch meist körperliche Unmittelbarkeit einschließt. Darüber ist viel diskutiert und auch viel geschrieben worden. Die gestreamte Messe, eine Notlösung. Aber der Künstler hat sich ein besonderes Datum ausgesucht, den Weißen, den zweiten Sonntag der Osterzeit, an dem gerade das Miterleben, das Mitfühlen, die Anwesenheit, das Wunder der Präsenz, das körperliche Miteinander in der Lesung des Evangeliums vorgetragen wird. Der auferstandene Christus, schon dies, das größte und das erstaunlichste Wunder, tritt trotz verschlossener Türen in den Raum und mitten unter die Jünger, zeigt seine Hände und seine Seite, also die Wundmale, und haucht die Jünger an, sagend: Empfangt den Heiligen Geist, der natürlich nicht zu sehen ist. Wunder an Wunder. Und damit nicht genug, denn auch dies wird gelesen: 8 Tage darauf fordert er den zweifelnden Thomas aus, ihn zu berühren, seine Hand in seine Seite zu legen. Staunen. Thomas sagt: Erkennt mein Herr und mein Gott. Diese Verse aus dem Johannesevangelium sind ja bekannt. Noch unmittelbarer, noch inniger und noch überwältigender kann Nähe ja gar nicht ausgedrückt werden, kann ein Wunder gar nicht erlebbar sein. Welch ein Widerspruch, welch eine Spannung zur digitalen Ferne. Aber Lukas Sünde zieht zudem noch eine weitere Ebene ein, indem er die aufgezeichnete Eucharistiefeier, die ja in der Vergangenheit geschehen ist, als Kunstwerk in die Gegenwart der Ausstellung bringt, und zwar in einer Kapelle. Wenn man so will, als Abbild vom Abbild einer verklungenen Messe, eines Mysteriums, eines Sakraments, gefeiert in der erzwungenen Einsamkeit einer leeren Kirche. Abglanz vom Abglanz des Eigentlichen, Abglanz dieses Wunders der Gleichzeitigkeit des himmlischen und des irdischen Raums? Man könnte freilich genauso fragen, warum man nicht staunen können sollte über das Heilige, das in dieser Eucharistiefeier gegenwärtig war und nun sich als Abbild vom Abbild in der Kapelle der Akademie wiederholt. Aber lassen wir die Frage offen. Dazu passt, was der Religionswissenschaftler Mircea Eliade angesichts der Bilder von etwa Paul Gauguin über das, wie er es ausdrückte, Heimweh nach dem Paradies schreibt. Und er formuliert, es sei, Zitat, die Sehnsucht nach irgendetwas Unzugänglichem und hoffnungslos verloren gegangenen. Und damit sind wir bei den Bildern von Alvide Baresch, die hier zu sehen sind, um uns herum. Die erfundenen Welten, die auch Gesehenes einschließen, nicht nur Erfundenes, die scheinbar Vertrautes zeigen, in einem neuen Zusammenhang und dann doch fremd wirken und zuweilen auch bedrohlich. Ein Weg des Staunens vielleicht auf Pfaden der Fülle. Betrachten wir beispielhaft ihr Gemälde unter den Palmen, und die Malerin führt mit diesem Bild, und das kann man sehr, sehr gut sehen, die Malerin führt uns mit diesem Bild, das sich einem Staunen zunächst zu entziehen scheint, keine Sehnsuchtslandschaft vor, keine tropische Idylle. Das ist ja keine Romanze, die wir da sehen, keine verklärte oder romantische oder sentimentale Sicht. Palmen, ja, aber wie und wo? Bläulich und kalt, dünn und fast vergehend, raschelig und dürr, so an den Rand gedrückt da oben in die Ecke hinein. Und dann da hinten vielleicht ein Mond, eine Sonne, man weiß es überhaupt nicht. Aber zwischen Dunkelheit und auf einem wolkigen, wattigen, schlierigen, kühlen, weiß-rosa-blau, kühl und nach oben ins Nichts verschwinden. Ist das wirklich eine Landschaft? Kaum noch. Alvide Baresch geht in einen Grenzbereich, bewegt sich malerisch hier auf dem schmalen Grat zwischen Figuration und Abstraktion. Sie setzt Farben in großer Dynamik neben und hintereinander, lässt Raum zwischen berstender Bewegung und tiefer, unergründlicher Schwärze, zwischen brennenden Feuertönen und grünlichem Wasser und Himmelsräumen miteinander in Spannung treten. Das kann man hier wirklich sehr gut sehen. Das Bild ist voller polarer Bezüge, selbst noch die horizontalen und vertikalen Bewegungen. Farbfelder scheinen zu dunklen Gestalten werden und Gestalten sich in Farbfelder aufzulösen. Ein Paradies? Nein, wohl nicht. Wenn, dann lässt sich eher die vom Menschen geschundene Schöpfung assoziieren. Aber vielleicht sind derlei Interpretationen angesichts der Bilder von Alvide Baresch nicht angebracht, sondern ein verweilendes Schauen und die Frage, was dieses Betrachten, dieses sich dem Bild überlassen, in einem selbst auslöst. Vielleicht ist das der Weg zum Staunen, wenn man im Ich Entsprechungen entdeckt. Denn könnten Bilder wie dieses in ihren Spannungen und Dissonanzen, wie in ihren paradiesischen Momenten, die auch auf anderen Bildern zu sehen sind, in ihren Sehnsuchtsaugenblicken nicht Ausdruck innerer Gemengelagen zeigen, wie sie in den meisten Menschen, aber auch in uns existieren, in all ihrer Wucht und Dynamik. Dem heiligen Makarios, einem Mönchsvater im 4. Jahrhundert, der in der ägyptischen Wüste lebte, wird folgender Spruch über das Herz des Menschen zugeschrieben. Wohl ist das Gefäß nur klein, doch es hausen Löwen und Drachen darin, giftige Tiere und die Schätze des Bösen. Da sind raue und unebene Pfade und gähnende Abgründe. Aber auch Gott ist dort mit seinen Engeln, das Leben und das Reich, das Licht und die Apostel, die himmlische Stadt und die Reichtümer der Gnade. Eben alles. Staunenswert, finde ich, und danke Ihnen fürs Zuhören.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.